Die RS3 Fokus Blind Date.
Zwei Gäste, eine Stunde. Keine Garantie für nichts. Das ist Fokus Blind Date. Die beiden Prominenten, die jetzt im DRS3-Studio sitzen, haben noch keine Ahnung, mit wem sie jetzt dann gerade eine Stunde lang reden müssen. Das Geheimnis versteckt sich hinter einem Rollo. Alles, was die beiden von uns überkommen, 3 Fragejoker und ein Musikjoker, falls es harzt im Gespräch. 60 Minuten unter 4 Augen, eine Stunde, wo alles möglich ist. Heute bei Fokus Blind Date der ehemalige Nazi-Goalie Pascal Zuberbühler und der Schauspieler Stefan Gubser.
Hallo.
Hallo, ciao.
Hoi. Ich bin Stefan.
Pascal, freut mich.
Ciao, Pascal.
Hallo, hoi. Haben wir uns noch nie gesehen, gell? Noch nie getroffen.
Doch, ich glaube.
Ist das?
Am Sportswort vielleicht.
Das könnte gut sein. Das klingt gut, aber du musst mir jetzt helfen.
Du bist der Pascal Zuberbühler,
richtig,
gell?
Ja.
Der
Goalie. Richtig, genau.
Und ich bin der Schauspieler Stefan Gubser.
Ah, jetzt ist klar. Ah, logisch. Genau. Freut mich.
Ja, freut mich auch.
Schön. Ah, das ist super. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade gedacht, am Anfang, ich bin nicht sicher gewesen, aber Schauspieler, das ist so.
Ja, ich musste auch einen Moment studieren. Aber ja. Wo du Pascal gesagt hast, habe ich gedacht, gross, breit. Steht im Goal.
Ist das so? Also bin ich im Goal gestanden.
Ja, ja.
Das ist vorbei jetzt. Das ist vorbei.
Du bist zuletzt wo genau gewesen?
Jetzt bin ich noch bei IB.
Ja.
Eigentlich unter Vertrag.
Ja.
Aber freigestellt.
Ja.
Und im Moment ein spezielles Leben. Nach 21 Jahren lang Profi. Und die letzten 3 Jahre bin ich noch in London gewesen. Und dann bin ich zurückgekommen zu Bern, ja, mit dem Christian Grossthemer.
Ja.
Und dann hat das leider nicht geklappt. Und jetzt sind wir freigestellt worden, nach 10 Minuten.
Was heisst das? Im Fußball wird man freigestellt. Haben, ja, die so viel Geld, dass die das sich,
ja,
können leisten können?
Das muss ich befragen. Nein, du, freigestellt. Es ist leider nicht mehr so gegangen. Sie haben dann irgendwie eine Reissleine gezogen. Sie haben kalte Füße bekommen. Ich weiss auch nicht. Schade, dass, ja, es nicht mehr geklappt hat schlussendlich. Wir waren motiviert gewesen. Ich war motiviert gewesen. Das war eigentlich mein erster Job im Trainerbusiness.
Ja.
Ich bin ja,
also du wärst jetzt Goalie-Trainer?
Goalie-Trainer, richtig, ja, ja, genau. Ja. Christian hat mich als Goalie-Trainer in den Staff geholt.
Ja.
Und ja, schade, dass dann das leider von den Verantwortlichen nicht weitergezogen ist. Obwohl wir nicht so gut gespielt haben. Aber es war ein Umbruch in dieser Mannschaft. Wir haben eine neue Welle wollen reinbringen dort. Und für das braucht es halt ein bisschen mehr wie nur 10 Monate. Und ja, das ist leider... Leider haben sie das nicht dann weiterziehen wollen.
So. Wann bist du das letzte Mal im Goal gestanden?
Also, wo eine gute Frage. Ich habe ja den Rücktritt von der Nationalmannschaft an der EM in 2008.
Ja. Und dann hast du aber gespielt?
Dort habe ich noch ein Spiel gespielt. Und nachher bin ich auf London zum Roy Hodgson, zu Fulham. Ja. Und dort bin ich Nummer 2 gewesen.
Ja.
Und dann eine Saison Nummer 2. Und dort habe ich eigentlich praktisch gar nie gespielt, außer in der Reserve. Ja. Und dann nach einem zweiten Jahr habe ich noch angehängt als Goalie-Trainer und Spieler, als Nummer 2. Und im dritten Jahr konnte ich noch Standby-Profi sein und Goalie-Trainer.
Ja.
Und das ist für mich natürlich gewaltig. Weißt, nach 20 Jahren lang, immer im Goal, konnte ich so Step by Step mich da aus dem aktiven Fußball
verabschieden. Ist das gut gewesen?
Super, ja, für, ja, mich super.
Eben, weil das ist ja nicht so einfach, stelle ich mir
einfach
vor.
Wenn du so lange in diesem Business drin bist, das ist etwa, glaub, gleich wie du. Und wie viele Jahre bist jetzt du jetzt im Schauspiel?
30, warte jetzt mal, 31 Jahre.
Könntest du dir vorstellen, von heute auf morgen nicht so einfach, fertig, aus?
Eventuell, ja.
Ehrlich?
Ja.
Ehrlich?
Also, wow. Es würde für mich dann bedeuten, dass ich einen radikalen Schnitt würde machen in meinem Leben.
Mhm.
Also, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ich, von was ich im Moment so ein bisschen träume, ist vom Segeln.
Okay.
Ich habe jetzt angefangen zu segeln.
Okay, cool.
Und ich hätte sehr den Spass, jetzt einfach mal ein Jahr oder zwei segeln zu gehen.
Schön.
Und das, schön, würde natürlich bedeuten, ich müsste, ja, dann kann ich nicht,
klar,
also ich will dann nicht einfach wieder quasi am Telefon hängen und abrufbereit sein.
Mhm.
Wobei, das ist jetzt illusorisch. Also, das ist jetzt, ja, nichts, wo jetzt für mich ansteht. Also, hallo Fernsehen, keine Angst, ich bin, ja, da und so.
Aber
ich könnte mir das vorstellen, ja.
Aber du liebst ja deinen Beruf auch überall.
Den liebe ich. Aber weißt du, der Unterschied von dir zu mir ist der, ich kann meinen Job machen, bis ich 90 bin oder bis ich 100 bin. Ja, das der Hess, das ist mit 106 ja, klar, auf der Bühne gestanden. Also, klar. Möglichkeit habe ich, wenn ich will.
Das stimmt, ja. Das ist klar,
Es ist, ja, bei dir ist es etwas ganz anderes,
oder? Klar, im Sport, da bist du halt, das weiß ich nie, wie lange das geht. Und ich hatte das Glück, dass ich 20 Jahre durfte, in diesem Beruf dabei zu sein. Und von den Verletzungen her ist es eigentlich ziemlich gut gegangen. Ich hatte ein paar Verletzungen gehabt, aber mein Körper ist mein Kapital. Und das hat natürlich auch für das geschaut und für das geschafft die ganze Zeit. Aber nochmal zurück auf mich. Dass ich so Step by Step zurück war, für mich wichtig. Ich war so ein Verbissener in meinem Beruf. Ich habe alles auf meinen Beruf gesetzt die ganze Zeit. Ich habe mich voll konzentriert auf meinen Beruf. Ja. Und habe auch dafür gelebt, für diesen Beruf. Und,
hast du etwas anderes gemacht vorher?
Ja, ich habe gemacht. Ich war auf dem Bau.
Ja.
Ich bin 3 Jahre Bauspengler gelernt, abgeschlossen.
Ja.
Und eine Zusatzlehre Sanitär und abgeschlossen. Und dann haben die Eltern gesagt, so, von mir aus kannst du jetzt mal dem Fußball nachgehen, wenn du willst, oder probieren. Aber zuerst machst du mal die ganze Lehre fertig und so.
Ja.
Aber da kann ich nicht mehr zurück auf den Beruf. Das ist.
Das geht nicht.
Nein.
Aber du bist ja jetzt. Für mich. Ja, aber du hast doch jetzt also mit 20 Jahren Erfahrung eben alle Voraussetzungen. Heute hat ja jeder Club auch einen Goalie-Trainer, oder? Mhm. Ist das so?
Das ist es, ja.
Und da hast du ja alle Voraussetzungen dazu. Oder würdest du dann auch gerne einen Club richtig, also nicht nur das Goal, sondern Spieler trainieren? Wäre das etwas?
Haupttrainer meinst du? Also das würde ich nicht. Ich würde lieber mich auf den Goalie fixieren. Und das ist mein Herzblut. Das ist meine Passion gewesen, die ich auch wollte. Wo ich über all die Jahre gelernt habe, dass den Goalie weiterzugeben, die spezielle Funktion, die du ja hast als Goalie in einer Fußballmannschaft. Du bist ja mehr einem grösseren Druck ausgesetzt wie ein Feldspieler.
Du bist der One and Only, wenn er reingeht.
Du bist auf dem Hochseil oben der Grösste, aber das kann ein kleiner Fehler und dann fliegst du ab und dann bist du natürlich wieder zu 100 Stunden. Und dann wieder dort raufzukommen, das ist das Interessante. Und,
ist dir das passiert?
Ja, x-mal. Aber das ist genau das, was ich auch wollte. Ich wollte wissen, wie ich wieder aus dieser Situation rauskomme. Es macht ja jeder Fehler. Es gibt ja immer Fehler. Und beim Goal ist es einfach brutal. Wenn du einen Fehler machst und du verlierst dann mit dem Fehler bei einem Spiel, wo noch sehr bedeutend ist, dann ist es heavy. Und das tut dann schon weh und da musst du extrem kommst Kritik rüber und mit dem musst du umgehen. Und früher ist es nicht so gut gegangen, als du noch jünger warst, als du älter warst, ist es ein bisschen besser, hast du es besser können handeln. Aber aus dem unten wieder raufkommen, das ist für mich immer meine grosse Herausforderung gewesen.
Aber es ist doch auch so, also ich kenne das auch, oder?
Ja.
So eine Karriere macht nicht einfach gerade immer bergauf, es ist keine Einbahnstrasse. Mhm. Jetzt gerade im Zusammenhang auch mit dem Tatort am Anfang hat es da auch einen Haufen Schelten gegeben und Zeug und Sachen. Und ich habe irgendwie herausgefunden, mein Leben ist immer dann wirklich einen Schritt weitergegangen, wenn ich in eine Krisensituation gekommen bin.
Richtig.
Weil wenn es dir ja gut geht, dann machst du eigentlich nichts. Dann schlafst du auch so ein bisschen. Es geht dir gut, ist alles bestens, aber du wirst dann auch ein bisschen bequem. Und wenn du in eine Krisensituation kommst, dann musst du dich auf die Hinterbeine machen. Mhm. Du musst dich orientieren, du musst eine Standortbestimmung machen. Du musst dir überlegen, was hat da dazu hingeführt? Warum bin ich in dieser Situation? Weil jeder manövriert sich ja selber in die Situation hinein. Also ich habe immer Mühe, wenn die Leute sagen, ja, mir ist das und das und das passiert. Nein, du bist die Ursache vom Ganzen ja meistens. Und ich habe festgestellt, dass das eigentlich ja, die guten Lebenssituationen sind.
Aber das ist 1:1 genau auf meinen Beruf umzusetzen. Genau, was du gesagt hast. Wenn du mal einen Seich gemacht hast, einen Fehler, bist du runtergeflogen und dann hast du ja selber normalerweise den Ehrgeiz, willst du es ja wieder allen zeigen, dass du es besser kannst. Und genau von dort unten wieder drauf raufzukommen, hast du wieder einen riesen Schritt vorwärts gemacht. In deiner ganzen Persönlichkeit auch, in deiner ganzen Entwicklung, wie du dich gibst im Fußball und wie du dich gezeigt hast, auch als Mensch. Und das ist genau das. Und ich nehme, wie du das gesagt hast, ist 1:1 auch in meinem Beruf genau so gewesen, wirklich.
Wie ist denn das jetzt? Also du sagst, du bist jetzt freigestellt. Geht man da ein Loch rein?
Es ist ein...
Oder kannst
es ist eine gefährliche Situation. Ich kann es geniessen, aber ich bin einer, der etwas machen will. Ich bin Macher. Ich bin nicht einer, der... Ich könnte jetzt tagtäglich zu Hause liegen und ein bisschen Fernsehen schauen und ein bisschen so einfach ein bisschen das Leben geniessen. Aber das bin ich nicht. Im Moment geniesse ich es in dieser Art, dass ich jetzt erst mal ein bisschen Sachen machen kann, die ich sonst nie gemacht habe.
Ja.
Auch jetzt so bei dieser Sendung war. Normalerweise habe ich eine Sportsendung gemacht. Aber das ist jetzt auch etwas, was ich zugesagt habe. Und ich habe mich gefreut, daher zu kommen.
Wieso wirklich. Hast du zugesagt?
Weil es mich einfach interessiert hat, mal etwas anderes zu machen. Normalerweise gehe ich ins Radio und ins Fernsehen und wir reden über Fußball.
Ja, jetzt reden wir auch über Fußball.
Ja, aber gleich, ich kann die Ehre, mit dir da sitzen und mit dir dürfen da diskutieren. Und das ist für mich, ich finde das cool. Ich finde das etwas Neues. Und darum nütze ich jetzt im Moment ein bisschen die Zeit aus, um ein bisschen andere Sachen zu machen. Ich reise viel umeinander im Moment. Ich treffe mich auch mit vielen Leuten oder ehemaligen Fußballkollegen oder vom Ausland und so. Und das mache ich. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Und
also du hast, so das heisst, du kannst es geniessen? Es ist jetzt nicht so,
ja, ich kann es geniessen, ja. Nur, wobei, weißt, ich muss immer aufpassen, wie ich es jetzt sage. Ich geniesse es jetzt, mein Leben. Aber wenn ich jetzt könnte auswählen könnte, heute würde ich am liebsten arbeiten. Ich würde am liebsten heute auf dem Fußballplatz sein und mit den Goalie ein bisschen die ein bisschen schleifen. Das würde ich am liebsten machen jetzt. Aber das kommt noch genug früh wieder. Und ich freue mich wieder auf die Zukunft und auf neue Aufgaben, die es dann gibt. Und da bin ich jetzt extrem dran, überall ein bisschen zu schauen.
Wie findet man dann einen Job in deiner Situation? Also wie funktioniert das?
Als Goalie-Trainer war es halt auch ein bisschen neu für mich, dass man während der Saison entlassen werden konnte. Als Spieler hast du das nie gehabt. Als Spieler hat man dann vielleicht dann gesagt, wenn der Vertrag ausläuft, wir wollen die Ende der Saison nicht mehr oder wir wollen den nicht mehr verlängern oder so. Aber da hat es jetzt vom einen auf den anderen Tag jetzt gemacht, zack, und dann hat es geheißen, wir müssen die freistellen.
Ja.
Aber ich habe viel Kontakt auch mit Trainers, viel Kontakt mit anderen Vereins und ich habe da eigentlich keine Angst
um meine Zukunft. Machst du dich da bemerkbar oder hast du einen Manager?
Ich habe einen Manager, der für mich schaut, aber ich bin einer, der gerne auf die Leute zugeht. Ich bin einer, der... Ich bin mir nicht schade, nein, mich zu fragen, wie sieht es bei euch aus, wie ist die Situation und so. Ja. Wobei, wenn ich auch muss sagen, ich bin nicht 100% fixiert jetzt auf den Goalie-Trainer-Job. Also, das ist etwas, was ich jetzt mache. Ich mache auch den Goalie-Trainer-Diplom jetzt in Magglingen. Das schließe ich dieses Jahr noch ab.
Das brauchst
du? Das brauchst du jetzt neu. Das ist jetzt neu rausgekommen. Das schließe ich auch dieses Jahr noch ab. Aber... ich bin offen für alles im Moment.
Ja. Also, was heisst das? Was könntest
du
noch vorstellen?
Wenn du fragst, ich darf mit dir ein bisschen Tatort mitspielen, dann bin ich dabei. dann komme ich sofort. Das würde mich extrem interessieren. Und ich bin für alles.
Das hat mir letztens im Fall auch ein Sportler gesagt.
Ehrlich?
Ja. Auch, wo seine Karriere beendet hat vor 2 Jahren.
Das darfst du nicht sagen, wer es ist, oder?
Ja, will ich jetzt nicht sagen, so öffentlich. Okay. Aber,
Nein, ehrlich, also ich bin im Moment für alles da, wirklich. Und ich lasse mir alles an.
Ja.
Das ist ja das. Ich bin nicht nur fixiert, jetzt nur Goalie-Trainer, Goalie-Trainer, nochmal Goalie-Trainer.
Wie ist denn das? Ich meine, man hat ja... Also, in meinem Beruf ist es auch so, dass du halt auch finanzielle Zwänge hast dann. Mhm. Also... Mein Job verdienst jetzt nicht so viel, dass ich kann sagen, nach 5 oder 10 Jahren und ciao zusammen, ich kann mir jetzt das leisten, ich mache jetzt mal 5 Jahre nichts oder so. Wie ist denn das? Also, hast du, das ist jetzt eine persönliche Frage, das mal ab Radio zu stellen, aber hast du dir können genug finanzielles Polster schaffen, sodass du jetzt nicht in Stress kommst? Ich frage vor allem von dem. Oder hast du so einen latenten Druck einfach da, wo du sagst, ja, ich... muss und will und...
Nein, also als Fußballer verdient man noch mehr. Normalerweise verdient man gutes Geld. Ja. Nur ist es halt, wie lange kann man Fußballprofi sein?
Ja.
Und vor allem, wo man spielt. Also in der Schweiz ist es mittlerweile, als ich in der Schweiz angefangen als Profi, ist es im 92 gewesen. Der erste Profivertrag bei GC, dort mal.
Ja.
Und da hast du natürlich nicht viel verdient.
Ja. Ist das,
und da hätte ich, so ich als Sanitär Installateur ausgelernt, da hätte ich fast noch mehr verdient.
Nein,
außer ist halt so, weißt du, mit Prämien und Spezialprämien, da kannst du ein bisschen Geld verdienen.
Ja.
Ja, aber in den, all diesen 20 Jahren sicher können etwas auf die Seite tun. Das ist mal das eine. Und wenn du die Chance hast, als Schweizer Spieler im Ausland zu spielen, dann ist natürlich das ein erheblicher Aufschub. Das ist finanziell.
Findest du das gut? Also wenn man jetzt mal so Clubs schaut, wenn man jetzt mal sagen wie Real Madrid oder wie englische Clubs auch zum Teil, wo da wirklich junge Leute rumlaufen und also Geld ohne Ende verdienen und auch nicht wissen, wie blöd das tun müssen, um den Kohle zum Fenster rauszurühren. Ist das eine gute Entwicklung?
Man kann schon anfangen wie in der Schweiz. Also jetzt, heutzutage, wenn ich da schon sehe, die 17, 18-jährigen Jungs, die schon mit ihrem Manager kommen, oder sogar schon 15.
Das ist schon nicht schlecht.
Das ist jetzt also ganz förmlich da im Moment.
Gehört das zum Programm?
Ja, das ist ja nicht. Mal schauen, wie spontan das wir sind. Also,
okay.
Also wir können das da weitermachen jetzt, oder? Wir reden mal weiter, oder?
Sind die Schrauben angezogen? Ja. Okay, gut.
Gut. Also ich finde schon, in der Schweiz ist im Moment.
Also für die Radiozuhörer muss man sagen, im Moment sind gerade ein paar Skiwerfer ein Stück weit oben runtergekommen und wir haben ein bisschen Schiss gehabt,
dass also ein bisschen Schiss auf den Kring gehabt. Wir sind in einer grossen Gefahr ausgesetzt, ich würde es so sagen. Also,
so wollen wir es jetzt nicht sagen, nicht. Sonst können wir es noch anzeigen.
Das ist ja noch auf Kamera, oder? Mehr, oder? Das Ganze. Nein, die heutige Jugend, das ist extrem, wie die schon mit den Agenten daherkommen. Das ist extrem. Da habe ich letztens mit einem jungen Goalie geredet, der 15,5 war, 16. Und da ist ein T-Shirt gesessen und sein Agent ist nebenan gesessen.
Mit 15,5?
Mhm. Und das ist extrem. Das ist für mich eine Entwicklung, die sehr extrem ist. Und
ist es dann so, dass die Sportler oder die begabten Fußballer, ich habe jetzt übrigens nämlich gerade einen Film gedreht in Äthiopien,
okay,
über einen Fußballmanager gespielt.
Okay.
Und der steht dann auch so ein bisschen Talent zu.
Okay.
Und, so. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so, dass man das bei eigentlich schon jugendlich oder fast bei Kind sieht, der ist ein Talent, der wird mal etwas und dann wird der gezielt gefördert und dann steckt man da Geld in und dann kommt es natürlich
so weit, dass die nachher. Das fängt schon dort so an. Ja. Ja. Und man schaut heutzutage, wenn du ein Spiel schaust, von der U13-Nationalmannschaften oder U14, wie viele Agenten das dort schon sind. Und die Agenten, das ist halt auch ein Beruf und das sind halt, die machen ihr Geld, in dem halt die Spieler schon früh unter Vertrag nimmt. Und das ist halt, hat das Ausmaß angenommen, extrem. Und eben, wenn ich da eben mit einem 15-jährigen oder 16-jährigen Goalie am Tisch sitze und der Agent redet nur die ganze Zeit, dann habe ich ein bisschen meine Mühe. Und das in der Schweiz.
Ja.
Weil die Schweiz ist immer noch, ich sage immer, die Schweiz ist ein sehr gutes Ausbildungsland für den Fußballer. Ja. Wir haben sehr gute Spieler in der Schweiz. Wir haben sehr gute Vereine in der Schweiz auch.
Aber wieso, Gottfried Stutz, sind wir dann nicht besser? Also, das ist
doch gut.
Ja, also.
Wir spielen ja auf der ganzen Seite gut.
Ja, nein, also, ich meine jetzt bei einer EM oder bei einer WM.
Das kommt wieder. Das kommt wieder. Es hat jetzt einen riesen Umbruch gegeben. Also ich sage mal dort mal, wo wir 2006 Deutschland haben wir eigentlich eine gute WM gespielt gehabt. Dort durfte ich noch mitspielen. 2008 EM haben wir leider nicht das gemacht, was wir eigentlich erwartet hätten für die Schweiz, Österreich.
Ja.
Und jetzt hat es einen Umbruch gegeben. Da ist ein neuer Trainer mit dem Ottmar Hitzfeld. Da hat es viele Junge gegeben. Die Älteren sind. Ist eigentlich ganz, ein riesengroßer Umbruch hat dort stattgefunden. Und das braucht wieder Zeit, bis das zusammenschweißt. Aber ich hoffe auch, dass jetzt. Dass man sich für die WM qualifizieren für Brasilien, das wäre natürlich etwas Gewaltiges.
Ist dann der Trainer wirklich so wichtig, wie man immer tut? Oder,
heutzutage sehr wichtig.
Ja.
Ich finde, es hat sich extrem verändert, die Mentalität auch.
Was ist denn die Schwierigkeit eigentlich? Also es gibt doch einen Haufen gute Fußballspieler, oder?
Das gibt es überall, ja.
Und ist es, die Schwierigkeit besteht die darin, die richtigen Kombinationen von Leuten zu finden? Also wer miteinander harmoniert. Man hört ja oft jetzt da auch an der WM zum Beispiel, dass die zum Teil gegen den Ribery oder so intrigiert haben oder dass die den nicht mögen. Oder ich spiele der Mannschaft besser, wenn sie harmonisch ist und wenn es gut geht? Oder braucht es vielleicht manchmal sogar Konflikt, damit man ein bisschen Ehrgeiz entwickelt
also oder für eine EM oder für eine WM, für ein Turnier? Da braucht es keinen Konflikt in der Mannschaft rein. Weil das ist ein Final. Das sind nur ein paar Spiele, wo du musst jeden neben dir respektieren.
Ja.
Und wenn jetzt da, wie jetzt zum Beispiel die Italiener, ein Enfant terrible drin haben mit dem Balotelli, wo da Sprüche macht in der Zeitung und wo tut der Gegner schon gegen die Spanier Schüsse 4 Goal. Das habe ich komplett daneben gefunden. Ja. All die Aussagen in den Zeitungen, das ist vor allem in einem Turnier, ist fehl am Platz. Die Spanier. Ja. Ich habe mich noch ein erkundigt in den spanischen Zeitungen. Von diesen Spaniern hast du nie etwas gelesen. Ja. Kein Spruch, kein Gegner anzünden, nichts. Die sind so ruhig, wissen, was wir machen.
Ja.
Es ist unglaublich.
Hast du mich... die schönen Frauen gesehen auf der Tribüne?
Wie meinst du jetzt?
Ja, die haben doch...
Also Spanier?
Ja, ja. Eine ja, schöner wie die andere.
Mika, seine ja. Freundin, die Fernsehmoderatorin ist, die ist die Schönste, oder?
Nee. Vom Casillas?
Ja, von ja, Mika, ja. Ja. Ja, aber ja. Er ist für mich auch ein riesen Vorbild. Wie ja. Er sich da jetzt, was der schon alles gewonnen hat, er ist 30 jetzt, Captain, und dann ja. Habe ich am nächsten Tag habe ich dann noch im Fernsehen ein Ding gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo sie zurückgekommen sind, auf Madrid. Ja. Parade, das war Wahnsinn. Das ist unglaublich.
Auf der Piazza dort
in Madrid. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber vor allem, wie die Spieler sich gegeben haben. Das ist wahnsinnig. Das sind für mich ganz grosse Spieler. Ganz grosse. Jetzt aber zurückkommen auf deine Frage. So eine Offer terrible. Ist zwar auch nicht schlecht, in einer Mannschaft zu haben, für eine ganze Saison lang. Das ist gut. Das tut ein bisschen leben. Weißt du, wenn du nur immer liebe Leute hast oder liebe Spieler um dich herum und die kommen nicht aneinander an oder es klopft nicht einmal im Training, das ist auch nicht das, wo schlussendlich zum Erfolg führt. Aber für eine Endrunde, für eine WM oder EM ist das eigentlich ein riesen Plus. Ja. Aber jetzt für eine ganze Saison finde ich das gut, wenn es so Spieler hat, die ein bisschen speziell zum Behandeln sind. Und dann nochmal zurückkommen auf deine Frage wegen dem Trainer. Der Trainer ist für mich enorm, enorm wichtig in so einer Situation. Früher hast du können alle 24, 25 oder 30 Spieler, die du im Kader hast, hast können in der Garderobe haben und hast einen können zusammen oder hast einen können ein bisschen angreifen und das vor der ganzen Mannschaft machen.
Ja.
Aber heutzutage, das geht nicht mehr. Heutzutage musst du jeder ein bisschen spüren, wie er ist. Jeder spüren seine Stärke oder den musst du jetzt ein bisschen so anlangen. Das ist enorm. Das ist eine riesige Schule im Moment.
Wie ist denn das? Also mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen bei der EM, wenn man den Spanier zugeschaut hat, die haben ja extrem ein schnelles Passspiel und auch ein kurzes Passspiel. Und du siehst, ich kann dann mal, ich schaue ab und zu ein Match an von einer WM von 72 oder so, wo der Beckenbauer noch gespielt hat und so. Und dann denke ich immer, das ist ja eine lahme Truppe. Also wenn du das vergleichst, verändert. Das hat sich so verändert.
Das hat sich brutal verändert.
Tun die das dann, dass du so kannst, überhaupt, ist da jeder, weiss da jeder genau, in welchem Moment er wohin muss säckeln?
Das ist also, noch Punkt 1, aber das hat man früher noch gewusst. Wir haben auch gewusst, früher noch, wie wer rennt. Aber heutzutage
ist es einfach... weniger krank,
ja. Nein, wir sind athletischer heute.
Ja.
Die Athletik, wir trainieren anders, wir tun spezifischer trainieren. Du siehst die Schnelligkeit, die Spieler haben, was die für eine Schnelligkeit auf den Beinen haben. Das ist wie im Leichtathletik auch. Darum wird man immer schneller. Und man kommt immer höher und man kommt immer weiter. Und das ist im Fußball genau dasselbe. Und darum geht es auch viel schneller. Und das Material, das wir heutzutage sehen, mit den neuen Bällen, mit den Schuhen, mit allem zusammen, das ist ein riesen Unterschied. Ich nehme an, in deinem Business hat sich das auch verändert, oder? Also wenn der Derek von früher noch anschaut und der Tatort von heute, ist ein Unterschied, oder?
Das stimmt, ja. Eben. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, das ist noch lustig, dass du das sagst, beim Tatort. Ich habe einen von den ersten Tatort mitgemacht, wo sie in der Schweiz gegeben hat, der alte.
Okay, wann ist das?
Das ist, Ende 80er Jahre oder so gewesen. Ich weiß es nicht mehr so genau.
Okay.
Und dort mal hat man, wir tun den Film immer in 3 Tage unterteilen, wie viele Drehtage du hast. Mhm. Und dort mal hat man 36 Drehtage gehabt für einen Tatort, für 90 Minuten. Das heisst,
36 Tage.
Ja, das heisst, man hat irgendwie etwa 2, so und so viele Minuten müssen drehen am Tag. Heute hat man zwischen 20 und 23 Drehtage für einen Tatort, dreht aber pro Tag etwa, ich würde sagen, sicher die Hälfte mehr Pensum. Also der Druck, der finanzielle Druck ist es da, weil die Leute kosten, das Material kostet, das Equipment kostet. Richtig. Ist enorm hoch geworden, weil man eigentlich nur in der Zeit Geld sparen kann. Ja. Man braucht ein Team, das so und so gross ist. Mhm. Man braucht die ganzen Apparaturen etc. Location Fees und was weiß ich. Und dort, wo du Geld sparen kannst, ist, dass du die Leute weniger lang beschäftigst. Und das heisst, da ist ein enormer Druck entstanden. Natürlich dann auch finanziell auf die Leute, sind ja alles Freischaffende. Die können dann weniger arbeiten im Grunde genommen für das, was sie vorher geschafft haben und verdienen dadurch natürlich dann auch weniger.
Wie ist es denn für dich schlussendlich als Schauspieler? Spürst du den Druck auch oder ist das für dich hat das eine negative Auswirkung? Oder?
Das kommt ganz darauf an. Also, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was man für einen Regisseur hat, was man für einen Produzent hat.
Okay.
Der Druck ist dann sehr spürbar, wenn man merkt, man muss jetzt unbedingt noch das und das Pensum rein tun. Mhm. Und dann kann es sein, dass du dann unter Umständen den Druck auf dich zulässt. Mhm. Dann wirst du nervös. Dann gibt es zum Teil Unkonzentriertheiten, also dass der Kopf einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Du musst dir vorstellen, was bei dir, wie bei dir muss der Körper funktionieren, muss bei mir der Kopf funktionieren. Und wenn ich Konzentrationslücken habe oder so, und das ist eigentlich die grosse Schwierigkeit an der Schauspielerei, ist im Grunde genommen nicht auswendig lernen, das ist überhaupt kein Problem. Das kannst du üben. Ja. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass du einen Bewegungsablauf in Zusammenhang stellst mit deinem Text, den du sagst, und dass du den Text aber auch noch so kannst bringen, wie wenn du das zum ersten Mal willst sagen. Klar. Und das braucht eine enorme Konzentration. Mhm. Weil du kannst dann, also wie wir jetzt hier im Studio sind, wenn ich da bin, dann habe ich vielleicht einen Schatten von da. Und da habe ich keinen Schatten. Mhm. Das heisst, wenn ich von dort hinten da hinkomme und mit dir eine Szene habe, dann muss ich genau da stehen. Und nicht da und nicht da. Und wenn du dann 10 Stunden auf dem Set stehst, plötzlich.
Magst du irgendwann nicht mehr.
Plötzlich hast du einen Matsch im Hirn oben. Und je älter du wirst, desto eher kann dir das auch passieren. Und das sind stressige Situationen.
Spürst du das? Oder hast du das an mich auch? Oder?
Das kommt vor, ja. Ich versuche es dann zu kommunizieren. Ich sage dann gerade, hey, Leute, ich bin. Tut mir leid, also wenn ich da jetzt ein bisschen aufhalte und so. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Und es macht mich auch nervös. Ich bin zum Beispiel, ich habe gelernt, zum Beispiel über meine eigenen Ängste die zu kommunizieren. Okay. Also es nicht für mich zu behalten und so zu tun, wenn nichts los wäre, dann wird es nämlich nur noch viel schlimmer, sondern das Zeug einfach zu kommunizieren. Den Leuten zu sagen, hey, die und die Situation ist jetzt da. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich tue mich gut vorbereiten. Ja. Also ich komme nicht hin und habe nichts gemacht, meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Logisch, du weißt, um was es geht.
Ja. Ich weiß, um was es geht. Und dann kann das halt passieren. Aber der Druck, der dann entsteht, ist eigentlich nicht von außen, sondern es ist dein eigener Druck. Ja. Also du fängst dich selber an stressen.
Was mich aber interessieren ist, wenn du dich nicht gut fühlst oder in einer Sendung, oder kannst du komplett im Beruf mit dem Privatleben differenzieren. Also ich, bei mir ab und zu, wenn ich privat oder irgendetwas nicht gut war, dann habe ich meistens auf dem Platz die beste Leistung gebracht.
Echt?
Ja. Ich konnte extrem abschalten und mich voll auf den Fußball konzentrieren und habe meistens dann die beste Leistung gebracht. Also irgendetwas hat mich genervt im Privatleben, dann habe ich meistens immer auf dem Platz.
Das ist
unglaublich.
Interessant.
Wie ist das bei dir? Hast du, wenn du es regt dich auf, weil von dir heim aus etwas oder mit dem Auto Problem oder sonst irgendetwas nicht gut oder
das ist,
nachher dann im Studio?
Das ist zum Teil dann schwierig. Also ich habe schon erlebt, dass ich zum Beispiel in einer Drehpause noch das Telefon gemacht habe.
Hast du noch gemacht?
Ich habe ja dann auch Zeit. Also es ist ja nicht so.
Okay.
Also das Telefon gemacht. Und das war eine Geschichte, die mich extrem genervt hat. Mhm. Also ich hatte mit jemandem grosse Meinungsunterschiede. Und nachher habe ich bin ich wieder auf dem See gewesen, und dann habe ich gemerkt, ich kriege das nicht zum System aus. Also, weil mein Job hat eigentlich damit zu tun, ich muss emotionale Sachen mit sage mal, geistige Sachen und körperliche Sachen verbinden. Das muss alles, bei mir muss das alles rund laufen.
Bei mir im Stadion ist es ein bisschen anders.
Bei dir, du hast wahrscheinlich den Fokus. Also du hast zumindest die emotionale Schiene nicht.
Ja.
Und die ist bei mir ganz wichtig.
Ganz klar.
Weil wenn ich eine Szene spiele und irgendwie es ist jemand gestorben oder es passiert etwas Lustiges, dann muss ich ja fröhlich sein oder
traurig
sein.
Das ist der Punkt, wo der Unterschied ist.
Ja. Und das interferiert dann zum Teil mit privaten Stimmungen. Also, es ist zum Beispiel auch so. Gut, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, das nehme ich jetzt auch ein Wunder, oder? Wenn ich auf ein Set komme und ich habe, sagen wir mal, keinen guten Tag, dann kann mich das extrem stören, dass da 30 Leute rumstehen und jetzt nur auf mich schauen. Dann kann mich das einfach stressen irgendwie, also, weil ich mich vielleicht dann unsicher fühle für einen Moment oder so. Wie ist denn das bei dir im Stadion? Ich meine, du stehst ja dort auch, quasi, du stehst im Goal. Und du bist einer der wichtigsten Männer dann, oder?
Ab und zu bist du die alleingelassenste Person ever in einem Stadion rein. Das ist extrem, wenn es nicht gut läuft. Und du bist 1-0 hinten an und hast irgendwie noch einen Fehler gemacht. Mhm. Und wartest oder wartest sehnsüchtig nach, komm, bring mir einen Ball, bring mir einen Abend. Ich will mich wieder zeigen. Und dann kommt nichts mehr. Und die Mannschaft greift an, deine Mannschaft greift an und du stehst hinten dran und du hast immer noch, bist immer noch 0-1 im Rückstand. Das ist das Traurigste, was es gibt. Traurigste. Ach, und du stehst dort und stehst dort und komm, mach wenigstens ein Goal. Oder sonst hoffst du einfach, hey, Gegner, komm, greif
an. Ist da viel Aggression auch im Spiel?
Ja, du musst es können gut
kanalisieren.
Das ist schon wichtig.
Du musst aggressiv sein, ja, oder?
Logisch.
Also, ich meine,
das brauchst du. Du musst ja immer parat sein. Als Goalie, du stehst vielleicht 30 Minuten umeinander. Statistiken von heutzutage zeigen, dass du alle 33 Minuten einen Schuss aufs Goal bekommst. Du musst parieren.
Ja.
Aber Statistiken zeigen auch, dass du 50 bis 60 Aktionen hast in einem Spiel in 90 Minuten, aber das ist mehrheitlich mit Fuß oder mit der Hand wieder ausrühren.
Ja.
Aber das, was du im Training machst, weißt du, links und rechts fliegen und gumpen und abwehren und super paraden, das gibt es heutzutage sehr, sehr, sehr selten. Im Fußball, das ist extrem. Ja.
Aber wenn es dann ist, dann
musst du einfach parat sein.
Dann musst du parat sein.
Und das ist ja Kunst eigentlich schlussendlich vom Goalie. Denn. Da musst du genau in dem Moment musst du einfach parat sein. Und
bist du dann, tust du dann deine, sagen wir mal, Verteidiger oder so, tust du denen sagen, wo sie hin müssen? Oder gibt es da verschiedene Arten von Goalies? Gibt es da Goalie, die ganz extrem im Spiel Einfluss nehmen und sagen, hey, jetzt lauf mal aus dich oder jetzt geh dort an? Ja,
das gibt es. Es gibt Goalie, die erstens nicht gerne kommunizieren, das ist mal Punkt 1.
Aber
das ist schlecht,
oder?
Ja, das ist schlecht, ja. Aber es gibt, weißt, es gibt auch Typen, die auf der Straße nicht gross kommunizieren mit Leuten auf dem Fußballfeld, wollen sie auch nicht gross reden, sind eher ein bisschen die ruhigen Typen, sind vielleicht dann einfach da, wenn ein Ball aufs Goal kommt. Aber ich bin auch einer der, der immer laut war. Ich bin immer der, der auch immer der Verteidiger gesagt hat. Und für mich ist auch wichtig, wenn ich mit den Goalie arbeite, dass die Goalie wissen, sie sind der letzte Mann und sie sind ja die Einzigen, die das ganze Spiel vor sich haben. Wir als Goalie haben ja die Sicht von hinten und wissen ja genau, was wo wie passiert. Ja. Der Verteidiger oder der Mittelfeldspieler weiß ab und zu nicht gerade, was im Rücken hinten passiert. Und für das ist natürlich der Goalie enorm wichtig, dass er den Spieler klare Signale
gibt.
Früher bei mir, als ich noch jünger
war. Und da hast du auch die Autorität oder das Erlebnis vom Trainer, dass du...
Es gibt Trainer.
Oder sprichst du mit ihm ab, sozusagen?
Nein, der Trainer will schon eher, dass ein Goalie kommuniziert.
Ja.
Aber früher noch habe ich zum Beispiel auch das lernen müssen. Falsch kommuniziert, dann habe ich ausgerufen und weißt du, es ist Goalie bekommen. Und dann hast du den Verteidiger zusammen geschissen, oder?
Ja.
Und mit den Hemd verrühren und so. Und das ist natürlich für den Zuschauer raus. Da denkst du, was ruft jetzt der Goalie wieder raus, oder?
Ja.
Und das hat man dann auch den Trainer mal müssen sagen, du lass mal zu, so nicht, weil das kommt schlecht über. Und das habe ich auch zuerst müssen, die Umänderung, die musste ich zuerst kennenlernen. Aber ich musste es durchmachen. Aber ich war immer der, der immer sehr laut mit den Verteidigern diskutiert hat, wenn es gegangen ist im Stadion. Wenn du natürlich 80'000 im Kessel drin hast, dann kannst du noch lange diskutieren. Da gehört dir niemand mehr.
Nein.
Aber wenn du reden kannst, dann ist das wichtig, dass ein Goalie kommuniziert. Das ist so wichtig.
Ich habe mal einen Film dreht mit der Patrouille Suisse und dann die so ein bisschen näher kennengelernt. Das war sehr interessant. Und ein Credo von denen war, die sind, glaube ich, etwa 7 oder 8 in dieser Gruppe rein, von dieser Patrouille Suisse. Und das ist die Krönung, oder, wenn du solche Militärmaschinen fliegst. Und die haben eine Regelung, dass sie sagen, wenn ein Neuer dazukommt, dann kann jeder sein Veto geben. Also es kommt kein Neuer in die Truppen rein, wenn irgendeiner von diesen 7 sagt, nein, den wollen wir nicht.
Wow.
Es ist dort dann eben so, dass die fliegen auf Sicht. Mhm. Das heisst, da schaut nur der Vorderste führen. Und alle, die hineinfliegen, die schauen nur auf den Flügel vom anderen. Also die tun den Kopf nie führen. Die müssen immer schauen, dass sie die 3 oder 5 Meter... Das ist ein Wahnsinn, oder? Was die machen, ist ein absoluter Wahnsinn. Mir hat der Kommandant mal gesagt, kommst du mit, wir haben eine Übung. Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, um 6 Uhr und so sind wir dort auf dem Hübel, kommst du um 5 vor 6 Uhr. Dann bin ich um 5 vor 6 Uhr dort gewesen, er war auch dort gewesen. Um 1 Minute vor 6 Uhr, kein Mensch rum und nichts. Dann habe ich gesagt, du, geht es bei euch immer so pünktlich zu im Militär? Dann hat er gesagt, um 18.00 sind die da.
Genau, 18.00.
Und dann hast du einfach... zwei Seiten gesehen. Punkt auf Sekunde sind die aneinander vorbeigefräset. Total präzise. Ja. Mir hat das sehr Eindruck gemacht. Ja, aber ist es ist dort natürlich klar, dass die müssen... Da hängt dein Leben davon ab, oder?
Logisch,
wenn du
logisch.
Dem nicht traust.
Nein, nein, dann geht gar
aber wie
nicht.
Ist das in so einer Mannschaft hinein, ja, wenn du jetzt einen Verteidiger rüberkommst, wo du findest, oh nein, das ist jetzt wirklich ein Halbschuh.
Ja, dann musst du mit dem zu Gang kommen.
Dann musst du jetzt...
Der Trainer stellt den auf und du musst mit dem zu Gang kommen. Fertig, Schluss. Das ist...
Wie läuft denn das überhaupt in so einer Mannschaft? Das nimmt mich schon mal Wunder. Also ich meine...
Du bist sehr Fußball interessiert, merke ich.
Ja, nein,
jetzt
mich interessiert
mich... Jetzt habe ich mir über den Film reden mit dir, ehrlich.
Ja, das können wir gerne. Ich weiss nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, noch.
Wie läuft denn das in den Gruppen hinein ab, so gruppendynamisch?
Ja, das ist eben, wie gesagt, ein Trainer ist heutzutage sehr wichtig. Ein Trainer heutzutage, wie muss die Mannschaft können zusammen gestalten, schon Anfang der Saison. Du kaufst nicht einfach blind spielen. Hoppla, ich habe jetzt gerade das Mikrofon fast umgeschlagen. Du kaufst nicht blind spielen rein. Du schaust schon ein Trainer schaut schon ein bisschen auf die Zusammensetzung, oder was das für ein Spieler könnte sein, damit du dich vorinformieren. Ist das ein schwieriger Typ? Ist das ein, was für ein Typ? Redet er unsere Sprache? Ja. Das ist ja so etwas. Ein Trainer muss heutzutage fast mehrsprachig sein. Weil das ist ja ein riesen Vorteil.
Aber jetzt mal vom Trainer abgesehen, was läuft unter euch? Wird da zum Teil Leute ein bisschen gemobbt? Oder?
Viel.
Wird
da
viel gemobbt?
Ja, da gibt es extrem.
Echt?
Das ist ein Konkurrenzkampf.
Ja.
Du hast sicher noch ein oder zwei Spieler auf deiner Position, die eigentlich auch spielen von Anfang an.
Ja.
Und das sollte ja auch sein, ein Konkurrenzkampf. Ich habe immer gerne, wenn ich einen Goalie hatte, hinten dran, der gedruckt hat. Die wollte spielen.
Ja.
Das war für mich cool. Das hat mir gefallen, der Druck. Ich habe eh immer gerne Druck gehabt. Ich brauche das.
Ja.
Und das finde ich nicht negativ, Druck. Ich finde das etwas Positives. Und das steigert auch meine Lebensqualität schlussendlich.
Ja.
Wenn ich ohne Druck würde im Leben sein, dann ich weiß auch nicht. Das bringt ja nichts.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Unterschied, oder? Zu einem Filmteam. In einem Filmteam ist es so, wenn Leute egoistisch sind oder sich nicht können im Team
integrieren
oder bewegen, dann machen die meistens einen Film und dann sind sie draussen.
Ja.
Weil du bist 6 Wochen, bist du so eng aufeinander und du bist so aufeinander angewiesen, dass das, weil jeder, der irgendwo plötzlich Sand im Getriebe hat, bringt die ganze Maschinerie ins Rotieren, oder?
Das ist eben das Gleiche, was ich dir gesagt habe, wie in einer Euro oder einer Weltmeisterschaft. Genau dann brauchst du genau auch das, wie du in deinem Filmteam hast. Wenn du dort irgendwie einen Spieler hast, der anfängt, ein bisschen hinten durch zu zünden, in der Presse schießt er rauslässt, dann hast du verloren. Du gewinnst keine Europameisterschaft oder keine Weltmeisterschaft. Geht nicht.
Das hat mich zum Beispiel jetzt sehr imponiert an dieser EM bei den Deutschen.
Ja.
Da habe ich das Gefühl, ich weiss nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, die sind echt ein gutes Team.
Gutes Team. Sie sind ein super Team, sie sind eine super Mannschaft, sie haben gut gespielt. Aber schlussendlich fehlt ihnen irgendetwas.
Ja.
Schlussendlich fehlt ihnen etwas. Und, ich lese halt von den Deutschen halt immer noch ein bisschen zu viel in den Zeitungen. Das ist enorm. In der Zeitung wird so viel ausgeschlachtet, Probleme oder so Sachen. Und nochmal auf die Spanier zurückkommen.
Ja,
bei den Spanier lese ich nichts. Da lese ich
nichts. Aber sind das nicht auch Zeitungen halt?
Ja, schon so. Schon auch. Aber Zeitungen schreiben auch das Material, das sie überkommen von den Spielern.
Bist du sicher?
Ja, das ist schon so. Ja. Wie ist es denn bei dir im Film? Im Film mit der Presse und so? Kritiker?
Ja, unterschiedlich. Also da passieren auch Sachen, die sicher gerechtfertigt sind, aber es passieren auch Sachen, die ungerechtfertigt sind. Es gibt oft, glaube ich, weiss der Leser eigentlich gar nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Weil manchmal hat eine Zeitung eine ganz andere Agenda als das, was vor der Gründung geschrieben wird.
Okay.
Und das habe ich jetzt auch ein paar Mal erlebt. Da hat es ziemlich eben ein bisschen Rumore gegeben da in der Presse mit dem Tatort. Und ich habe dann mal den Victor Giacobbo getroffen und dann hat er so zu mir gesagt, lakonisch, ja, du bist jetzt 30 Jahre lang Everybody's Darling gewesen und jetzt schneit es dir halt auch mal auf den Kopf. Das ist einfach so. Und ich glaube, die Presse funktioniert so. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist in dem Ganzen, dass ich von Journalisten von einem bestimmten Online-Verlag gehört habe, dass sie mir gesagt haben, wir müssen sozusagen schlecht schreiben, weil dann haben wir mehr Klicks und unser Job hängt auch davon ab, wie viele Leser wir haben. Ja, und wenn ich einfach gut schreibe, dann lesen es viel weniger Leute, weder wenn ich etwas Kritisches oder wenn ich etwas schreibe, das polarisiert.
Aber das ist doch so, das ist doch überall so.
Ja, das aber ist... das ist doch hirnrissig.
Das ist schon, aber das ist ja beim Fußball auch so. Die Überschriften mit einem Skandaltitel, das ist doch das, was die Leute lesen. Ja, du heute Zeitung aufmachst und du hast einen schönen Titel, dann ja, okay, gut. Aber wenn du einen Skandaltitel hast, dann denkst du, ach, was steht denn da noch unten dran? Dann fängst du doch an lesen.
Aber wie gehst du mit dem um? Ja, bist du mal richtig dran gekommen?
Ja, schön dran gekommen. Aber ich habe selber noch ein bisschen Gas gegeben. Für mich war das eine super Zeit gewesen, aber wir haben es auch verrissen, verschnetzelt, gerade vor der WM. Ja. Haben sie mich extrem auseinandergenommen. Nachher habe ich die WM mit 2:06 gespielt und da haben wir kein Goal bekommen. Und das war für mich einfach der grösste Erfolg gewesen, für mich persönlich.
Ja.
Aber da habe ich natürlich meine Mitspieler gebraucht, aber dort haben wir eine riesen Mannschaft gehabt. Das hat von A bis Z gestimmt, wirklich.
Ist das in England nochmal drei...
England drei ist eine eigene härter. Liga.
Also England... weißt du, von der Presse, was man da... Also das finde ich ja zum Teil... Also wirklich
unter alles Sau, was die bringen. Aber in England geht es ja mehrheitlich um Frauen, oder in der Presse? Um Girls, Frauen, Skandal und der Spieler mit deren und der Spieler mit deren. Und das ist extrem. Das ist
einfach auch.
Also, ja, aber in England, da wird es auch, da geht es auch um viel Geld. Da geht es extrem um viel Geld. Die Zeitungen dort, die Boulevard-Zeitungen, die zahlen für so Skandalstories enorm. Und es ist so für die Frauen so eine Challenge gewesen, dass man eine Skandalstory herausbringen kann mit Beweis. Und da kommt man dafür sehr viel Geld über. Und die Spieler...
Echt? Ja. Also das heisst, du könntest jetzt hingehen zu einer englischen Presse.
Ja, und denen eine Story geben.
Denen eine Story geben, wo du schlecht wegkommst dabei. Und dann geben sie dir Geld dafür.
Nein, nicht ich schlecht weg. Also wenn jetzt nehmen wir nochmal irgendwie eine schöne Frau. Hat irgendein Spieler ein bisschen im Ausgang getroffen oder so und hat irgendwie Beweis, was sie mit dem noch sonst noch ein bisschen angestellt hat. Und die geht dann nachher zu der Presse. Das ist enorm. Das ist so ein riesiger
Boom. Und dann kommt sie Geld über dafür?
Sie kommt Geld über, ja. Aber schön Geld über. Und das ist ein riesiger Boom, der abgegangen ist jetzt oder immer noch abgeht in England. Das ist extrem, ja.
Aber es ist doch birrenweich.
Es ist birrenweich. Es ist brutal. Es ist wirklich brutal. Und das ist halt dort hinten extrem. Also in London ist es extrem gewesen. Das ist eine
super Stadt, oder? London?
Mega Stadt. Ich liebe die Stadt über alles. Aha. Wirklich. Sollen wir mal Musik machen zwischen dir? Ja. Weil ich glaube, wir haben nicht mehr lange Zeit. Willst du
Ich habe
so einen Sommerhit von einem englischen Club. Und das ist Licky Lee, Following Rivers.
Gern, ich lasse mir den gerne an. Ich habe Red Hot Chili.
Ah, das ist auch stark. Das ist auch stark, hoffe, den haben wir noch.
Aber der geht ein bisschen lang, mein Song. Ja, ich habe nämlich gedacht, ich suche mir einen langen Song aus. Falls wir nicht wissen, dass wir da reden, dann habe ich wenigstens Musik. Aber die Gefahr haben wir nicht. Nein, die Gefahr haben wir nicht.
Fokus Blind Date auf DRS3. Heute mit dem ehemaligen Nazi-Goalie Pascal Zuberbühler und dem Schauspieler Stefan Gubser. Fokus Blind Date auf DRS 3. Heute mit dem ehemaligen Nazi-Goalie Pascal Zuberbühler und dem Schauspieler Stefan Gubser.
Ja, also wo es immer war. Nein, wenn ich noch ein bisschen von dir wissen, wie sehen die Zukunftspläne aus bei dir? Wir haben nur über meine Zukunft geredet.
Also meine Zukunft, ja. Als nächstes drehe ich einen Tatort.
Okay.
Wieder. Also wir machen zwei von denen.
Aber wie viel gibt es denn von denen?
Zwei. Es gibt zwei Tatort pro Jahr, zwei Folgen pro Jahr. Und ein Tatort nimmt mich etwa 3 Monate in Anspruch. Mit allem drum und dran.
Also etwas unterschreibt. Ab Zukunft werde ich Tatort schauen, ich sage das.
Ja, bis jetzt
habe ich noch nicht gross geschaut.
Ja, aber jetzt
habe ich jetzt aber 100%.
Also 26. August kommt der nächste.
Okay, der ist schon
aufgenommen. Der ist gebongt.
Nein, den schaue ich 100%. Gut. Super, super.
Und eben, ich arbeite in Deutschland. Ja. Ich habe bis jetzt auch eine eigene Firma.
Okay.
Und ja, ich habe auch immer wieder so Zeiten, wo ich so ein bisschen Standortbestimmung für mich mache. Mhm. Also wo ich mir überlege, ist es das, was ich machen möchte? Gibt es Dinge, die ich ändern in meinem Leben? Und im Moment habe ich ein bisschen so eine Phase, wo ich mir da so ein bisschen Gedanken dazu mache.
Und einen Film machen demnächst? Gibt es irgendein Projekt?
Eben, so? Also der Tatort. Und sonst ist jetzt nicht etwas, nicht, wo jetzt gerade... Ich habe gerade einen Film gedreht, eben in Äthiopien.
Okay.
Das war eine rechte Erfahrung, wie du dir vielleicht kannst vorstellen kannst. Das Land ist extrem arm und die Umstände sind extrem schwierig gewesen. Das hat mich auch ziemlich geschlucht. Also wir waren 7 Wochen dort unten gewesen, oder 6 Wochen. Und das hat mich ziemlich hergenommen. Von dem habe ich mich... Oder habe ich mich mal richtig nachholen. Da sind wir jetzt aber in der Nachbearbeitung. Also eben mit dem Drehen allein ist es ja nicht getan. Du hast dann Postproduktion und all das. Und von dem habe ich eigentlich immer zu tun.
Wann kommt denn der Film raus?
Der von Äthiopien? Ja. Das weiss ich noch nicht. Da müssen wir jetzt schauen.
Okay.
Wir müssen zuerst mal fertig schneiden, vertonen und alles. Und dann schauen, wie und wo wir den herausbringen können. Es war so ein Entwicklungsfilmprojekt. Ja. Wo wir quasi eine äthiopische Filmschule unterstützt haben, einen Film zu machen. Okay. Wir waren 5 oder 6 Profis aus Deutschland und aus der Schweiz und sind dort runtergegangen. Auch unterstützt vom Bund, von Entwicklungszusammenarbeit, aber völlig low budget. Also wir haben auch nichts daran verdient, sondern wir haben das einfach gemacht mit
denen. Wie ist es denn bei dir? Kommst du auch? Du hast auch ein Management, das dich anfragt, oder die kommen Anfragen über, Ob du gerne würdest, mitmachen würdest, ist das etwa, geht das etwa in die Richtung? Oder
ja, ich habe ein Management, wo ich aber sehr eng mit dem zusammenarbeite.
Okay.
Also, weil ich da auch relativ heikel bin, es ist jetzt nicht so, dass man mir sagt, dann und dann musst du dort und dort sein und dann machst du das und das.
Okay.
Sondern das läuft eigentlich nur so, dass ich Drehbücher zugeschickt bekomme. Mhm. Willst du das machen? Interessiert dich das oder interessiert dich das nicht?
Okay.
Und ich bin im Grunde genommen autonom. Also ich kann sagen, wenn mir etwas nicht passt oder wenn ich lieber etwas anderes will machen oder so.
Hast du schon vielmal abgesagt?
Ja, kommt schon vor.
Ehrlich?
Kommt eigentlich immer häufiger vor.
Ehrlich?
Ja, weil du wirst ja irgendwie immer bestimmter auch mit dem. Also ich merke das ganz deutlich. Gut, du bist jetzt noch sehr jung. Also, ich bin so 54. Ja, gut.
Also auch nicht mehr so jung.
Ja, aber ich merke zum Beispiel, dass meine Zeit, die geht, also die ist nicht mehr, die geht nicht mehr ewig.
Ja, aber du kannst gleich noch lange im Filmbusiness bleiben.
Ja, das kann ich, gesagt, aber ich will eigentlich nur noch Zeit mit diesen Leuten verbringen, genau, und mit diesen Stoffen, mit diesen Sachen, die mich wirklich interessieren.
Klar.
Ich will nicht mehr irgendwelchen Schrott machen, wo ich, wer weiß, vielleicht muss ich es wieder mal machen. Jetzt bin ich natürlich in der komfortablen Lage, dass man das auch leisten kann, aber das kann sich morgen auch wieder ändern.
Na,
dann muss ich halt gleich wieder irgendeine eine Serie drehen oder was auch immer. Das weiß man ja nie.
Ah, schön. Super. Super, ja. Ja. Das sind die Fragen, die ich unbedingt wollen wissen von dir. Jetzt noch etwas anderes. Musik hast du gesagt, Red Hot Chili Pepper.
Ja.
Bist du schauen in Bern?
Ich habe sie schon 3-4 Mal gesehen.
Ehrlich?
Haben sie jetzt in Bern gespielt?
Ja.
Nein, jetzt habe ich es nicht gesehen.
Ah, bist du nicht gesehen?
Nein.
Sehr sensationell gesehen.
Ja, das ist ein super Live-Act. Ich habe eben mich in meine Frau verliebt, an einem Red Hot Chili Konzert.
Ehrlich?
Vor 17 Jahren.
Wow.
Und darum ist es nach wie vor, gehören die,
ja, aber die sind stark.
Zu meiner Lieblingsband. Die sind super. Und das Stück, das Walkabout, ich weiß nicht, weißt du, was ein Walkabout ist? Das ist so eine australische Sitte von den Aborigines.
Okay.
Die gehen auf einen Walkabout.
Okay.
Und im Grunde genommen gehen sie, es ist so ein Selbstfindungsprozess. Und ich habe so gedacht, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Und ich habe gedacht, das Lied, das passt noch zu heute. Ich habe nicht gewusst, jetzt, was erwartet mich oder wer erwartet mich.
Richtig, richtig.
Aber es ist lässig,
dass du ich hoffe, es ist positiv überall. Für mich ist es eine Ehre, dürfen mit dir da sein.
Nein,
und
mir gleich.
Den Tatort, den muss ich schauen. Bist du viel in der Fußballstadion gewesen? Nicht?
Das ich bin als Kind immer im Stadion gewesen. Mein Vater, ich bin zu Bregenz aufgewachsen.
Okay.
Und mein Vater hat eine Karte von Schwarz-Weiß Bregenz, hat das dort
geheißen. Okay.
Und ich habe jedes Spiel gesehen. Und wir sind immer nachher mit unseren Autogrammheftchen in die Garderobe gesäckelt. Und am Anfang hat es einmal noch Stehrennen gegeben, weißt du, und Bahn rum.
Klar.
Aber wenn ich an die Zeit denke, oder, das war in den 60er Jahren. Ja. Da, die Fußballer, die sind keine Profis. Ja, die, da hat jeder geschafft.
Alles verändert. Das hat und sich selber geschultert hast du nie?
Ich kann aber einfach so als Bub und so, aber nie richtig organisiert.
Und ein anderer Sport? Weil du bist ja sehr sportlich.
Ja, ich mache schon viel, aber ich mache mehr Zeug, die ich allein machen kann.
Okay.
Also ich gehe sehr viel bergwandern, das mache ich sehr viel.
Super.
Ja. Ich tauche sehr gerne.
Okay.
Ich fahre gerne Ski.
Okay.
Jetzt will ich mal wieder anfangen, Tennis spielen. Bei mir ist halt immer ein das Problem, dass ich nichts wirklich regelmäßig machen kann. Ich weiss nicht, bei dir ist das vielleicht ähnlich. Weil manchmal, wenn ich am Filmen bin, dann habe ich für nichts mehr Zeit. Dann muss ich alles absagen.
Ja.
Meistens auch am Wochenende. Dann bist du einfach besetzt in dieser Zeit.
Logisch. Aber es ist schon wichtig, Sport etwas machen, für dich auch.
Ja, absolut. Heute Morgen bin ich biken. Ist lustig, dass du mich das fragst, weil das habe ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr zum Keller rausgenommen. Und heute Morgen habe ich plötzlich gedacht, jetzt
ist es noch gelaufen, oder was?
Ja, nein, ist super.
Kette verrostet.
Nein,
Velofahrer bin ich nicht so der Hirsch. Da komme ich immer Rückenweh über. Da stoppt man weh nachher. Das ist
gut, du bist natürlich sehr gross.
Ach, ist nicht für mich.
Wie alt bist denn du, dürfen wir dich das
fragen? 41.
Ja,
das ist schon sehr
alt. Aber du siehst sehr fit aus im Fall. Trainierst du noch jeden Tag? Also
es ist, ich mache etwas für mich. Und das mache ich schon. Und ich probiere auch, so viel wie möglich noch zu machen. Aber es ist extrem, wenn du nichts mehr machst. Da um den Bauch herum, wenn du weißt, ich esse gerne. Das geht ruckzuck. Das ist, verbrennst du nichts mehr, gell?
Ja.
Und jetzt mache ich auch kein Goalie-Training mehr, weißt? Ich tue nicht Goalie einschüsse, weil da hast du auch ein bisschen verbrennt damals.
Ja.
Und jetzt bin ich auch viel ein bisschen unterwegs. Und wenn es mal zulässt, gehe ich auf den Golfplatz. und dort 18 Loch ablaufen. Das braucht eben auch, weißt du, ja, verbrennst du auch ein bisschen.
Das finde ich übrigens ein super Sport.
Golf ist, ja, ist eine schöne Sache, ja, muss ich sagen. Ist wirklich.
Ich spiele zwar selber nicht, aber ich wette es einmal. Ich finde es so gut, weil es mit der Konzentration, ja, etwas zu
mental
tun hat.
Mental ist extrem.
Weil wenn du nicht dabei bist, ja, bei der Sache, richtig, dann geht der Böller gerade ins Gerät
raus. Ich gehe meistens am Morgen früh, um 7
Uhr. Gehst du Golf spielen?
Um 7 Uhr Golf spielen. Wenn niemand dort ist, siehst du nur noch vielleicht ein paar Vögel oder ein paar Häsen auf dem, ja, Golfplatz. Also dann gehe ich.
Super.
Ja, das ist gewaltig. Ist gut, so für einen Tag nicht steigen. Wirklich. Ja.
Cool. Mässig.
Ich glaube, es geht nicht mehr lang.
Was macht es jetzt? Blinkt? Es
blinkt.
Okay.
Hat mich
sehr gefreut.
Fokus Blind Date auf DRS 3. Heute mit dem ehemaligen Nazi-Goalie Pascal Zuberbühler und dem Schauspieler Stefan Gubser.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.